So, yes. Wer war vor 8 Jahren schon im CZA? Okay. Diese Serie, die wir jetzt in den nächsten 7 Wochen predigen werden, haben wir vor 8 Jahren schon einmal gepredigt. Das heißt, die meisten von euch haben sie noch gar nicht gehört und die, die sie gehört haben, werden sich vielleicht nicht daran erinnern. Das war im September 2016 und wir haben gerade wieder neu gestartet und mit Gottesdienst jeden Sonntag und wir haben uns gefragt, können wir das überhaupt schaffen? Werden wir das überhaupt hinkriegen? Werden wir überhaupt genug Leute haben, genug Mitarbeiter haben, genug Geld haben? Also es sind ja viele Fragen, die da offen sind. Und hey, ich kann sagen, ja. Es ist aufgegangen und wir sind ziemlich gut unterwegs. Und solltest du jetzt, sagen wir mal, dich mit dieser Serie noch etwas intensiver befassen wollen und bist ganz gierig darauf zu hören, was wir in den nächsten Sonntagen predigen werden, wir haben die Serie aus unserer App nicht herausgenommen. Das heißt, du könntest, wenn du möchtest, schon vorhören, dich schon mal damit auseinandersetzen. Musst nur in unsere App. Die App ist auf Smartphone und Android, auf einem Smartphone zu erhalten, bei Google App oder bei App, im App Store, Christliches Zentrum Amberg, kannst du unsere App. Da sind alle Medien, alles, was wir gepredigt haben, seit Beginn der Gemeinde, ist dort verfügbar, unter anderem eben auch, wenn du weiter runter scrollst, Perspektivenwechsel. Ich möchte mal sagen, Perspektivenwechsel Teil 1. Und ich habe es mir jetzt schon mal angehört und habe mir gedacht, krass, also sau cool, was wir damals gepredigt haben. Fast ein bisschen prophetisch. Und es hat mich so ermutigt, diese Serie noch einmal neu aufzulegen. Wir werden sie dieses Mal anders predigen, als wir sie vor 8 Jahren gepredigt haben. Klar, wir leben auch in einer anderen Zeit. Denn wie viele können sich noch an Pokémon Go erinnern? Pokémon Go? Ja, wer weiß, von was ich rede, Pokémon Go. Pokémon Go vor 8 Jahren, ich habe gedacht, krass, was für eine Zeitreise. Pokémon Go, für diejenigen, die nicht wissen, von was ich rede, das war also Pokémons konnte man sammeln. Und Pokémon Go waren also virtuelle Pokémons, die man nur mit einem Smartphone und einer besonderen App in der Wirklichkeit sehen konnte. Und die musste man jagen und fangen und also es war recht kompliziert. Ich erinnere mich noch, an der Kirche konnte man so ein Pokémon, der verletzt war, auch heilen. Fand ich bemerkenswert, ja, auch im Krankenhaus konnte man ein Pokémon heilen. Und es sind tatsächlich Unfälle passiert, weil Leute vor lauter Pokémon jagen, die man ja in Wirklichkeit nicht sieht, sondern nur mit dieser App sieht. Da gab es Verkehrsunfälle und ich erzählte das damals, dass 3 Kinder in mich hineingerannt sind und total frustriert waren, weil ich sie aufgehalten habe und das Pokémon jetzt weg war. Ja, so war das damals. Kommt mir irgendwie ein bisschen Steinzeit vor. Denn heute, 8 Jahre später, leben wir in einer ganz anderen Wirklichkeit. Und diese Serie, die wir jetzt auflegen, Perspektivenwechsel, soll dich in den nächsten 7 Wochen ermutigen, so wie sie uns schon vor 8 Jahren ermutigt hat und mich persönlich sehr stark ermutigt, gerade jetzt in diesem Wahnsinn, in dem wir heute leben. Die neue Genfer Zürich, die neue Züricher Zeitung titelte: Deutschland liegt depressiv auf dem Sofa. Und irgendeine andere Zeitung hat gesagt: Gott hat Deutschland verlassen. Und du kriegst also, wenn du das so alles an dich heranlässt, kriegst du, wie ein guter Freund mal gesagt hat, ein Argentinier, der nicht ganz so der deutschen Sprache mächtig war, du kriegst Niederschlagenheit. Du kriegst Niederschlagenheit. Und wir wollen einfach unseren Gottesdienst und das, was wir hier als CZA machen, wir wollen das dazu nutzen, dass du nicht in diese Niederschlagenheit hineinkommst, sondern dass du deinen Blick neu aufrichten kannst, dass du ermutigt wirst, dass du in diesem Wahnsinn Orientierung bekommst, Hilfestellung an die Hand. Und wenn du jetzt Jesus nachfolgst, wird natürlich diese Predigt für dich besonders hilfreich sein. Wenn du allerdings Jesus noch nicht nachfolgst, ist es trotzdem so, dass du sehr viel mitnehmen kannst. Denn selbst wenn du Jesus nicht nachfolgst, ist das, was ich jetzt in den nächsten 20, 30 Minuten sagen will, für dich entscheidend, ein Game Changer. So, zunächst möchte ich euch eine sehr hübsche Frau vorstellen. Ihr seht sie hinter mir. Darf ich vorstellen, Emily Pellegrini. Sie ist 23 Jahre alt. Sie hat im Augenblick 265.000 Follower auf Instagram. Zum Vergleich, 300.000 Leute haben letztens demonstriert gegen eine Entwicklung in Deutschland, die sie nicht gut finden. Diese Emily hat fast so viele Follower, wie da demonstriert haben. Nur mal, um das in Perspektive zu bringen. Und sie sagt, das Leben ist eine Party und ich bin die Gastgeberin. Und sie verdient mit 23 Jahren einen Haufen Geld. Wie viele finden Sie hübsch? So, ehrliche Antwort, vielen Dank. Ja, die Frau sitzt neben dir, muss aufpassen, was du sagst. So, wenn du dich jetzt in sie verliebt hast, bist du unglücklich verliebt, weil diese Frau ist tatsächlich nicht echt. Sie ist künstliche Intelligenz. Und alles, was wir von ihr sehen auf ihrem Instagram-Profil, ist künstliche Intelligenz. Nicht wirklich. Diese Frau gibt es nicht. Und alles, was auch die Videos, die du siehst, die sind alle mit künstlicher Intelligenz hergestellt. Jetzt, das hat mich persönlich voll raufgehauen. Das ist im Augenblick so der neueste Shit, der durch die Stadt getrieben wird. Alle sagen sie, ey, ich glaub's ja gar nicht. Kann das überhaupt sein? Wie weit sind wir schon gekommen? Diese Frau ist also so wie ein Ölgemälde von Rembrandt, völlig aus dem Kopf von irgendwelchen Leuten entsprungen, künstlich Intelligenz. Sie gibt es gar nicht, aber man kann mit ihr chatten. Sie ist auch sehr nett, bisschen frech und so und verdient, wie gesagt, also sie verdient jetzt gar nichts, weil sie gibt's nicht. Die gibt's gar nicht, aber die Leute, die sie erfunden haben und zum Laufen gebracht haben, die verdienen damit ganz viel Geld und verarschen uns gewaltig. So, und an diesem Beispiel siehst du, dass du so einfach gar nicht zu Schlüssen kommen kannst, wenn du etwas siehst oder etwas nicht siehst. Also bei dem Pokémon Go war es so, da rennen Kinder durch die Stadt und du fragst sie, was machen die, was sehen die, was ich nicht sehe. Die sehen Pokémons durch Apps, die du nicht sehen kannst. Hier siehst du etwas und du denkst dir, ja Wahnsinn, und am Ende merkst du, du wirst völlig auf den Arm genommen. Es gibt es nicht. Und insofern ist diese Serie Perspektivenwechsel für uns jetzt so aktuell, wie sie überhaupt nur aktuell sein kann, weil wir mit Realitäten, mit Wirklichkeiten umgehen, wo wir wirklich uns fragen müssen, ist das überhaupt noch wirklich? Oder sitze ich da einer Fehlinformation, einer Täuschung, einem Wahnsinn auf, der in Wirklichkeit gar nicht so ist? Und es wäre natürlich schön, wenn du für dich persönlich merkst, ich bleibe in der Wahrheit, in der Wirklichkeit und steige nicht irgendjemandem hinterher, der mir irgendwas vorgaukelt, was gar nicht ist. Wir haben es mit Kriegen zu tun im Nahen Osten, wir haben es mit Kriegen zu tun nicht weit von hier in der Ukraine. Wir haben es mit Kriegen zu tun, die total vergessen sind, wo keiner darüber berichtet. Wir haben es mit Kräften zu tun, mit Informationen zu tun, und du fragst dich wirklich, was ist an der Stelle noch wahr und was ist richtig und worauf kann ich mich gründen? Es ist aktueller denn je. Ich möchte heute mit einem Abschnitt im vierten Buch Mose in der hebräischen Bibel beginnen, der uns helfen kann, der uns ein Leitfaden sein kann, der uns warnen kann, der uns Hilfestellung geben kann, wo reale Leute etwas Reales erlebt haben und sich verhalten haben, auch real verhalten haben und reale Konsequenzen dadurch erleben mussten. Also die Geschichte, in die wir hineinsteigen, ist die Geschichte der Befreiung Israels aus Ägypten. Gott hat ihnen das Land, in dem sie leben, versprochen. Das ist also ihr Land. Und Gott hat sie aus Ägypten befreit auf wundersame Weise. Er hat sie durch das Rote Meer hindurchgeführt, hat sie gerettet, er hat sie versorgt, er hat sie durch die Wüste geleitet. Und jetzt stehen sie auf ihrer Wanderung kurz vor dem verheißenen Land. Und da sagt Gott jetzt zu Mose, Mose war ihr Anführer, da sagt Gott jetzt zu Mose: Ich möchte, dass du Spione aussendest, die jetzt das Land erkunden, damit ihr, wenn ihr da reingeht, wisst, wo sind die Festungen und wo sind die Schwierigkeiten und wie könnt ihr die überwinden. Und der Mose, der macht Folgendes, der nimmt von jedem Stamm, ihr wisst, Israel hat 12 Stämme, nimmt von jedem Stamm einen Anführer. Also wenn du so willst, wenn wir das auf die heutige Zeit übertragen, er nimmt die Ministerpräsidenten der Bundesländer. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Also die Ministerpräsidenten dieser Stämme, die führenden Köpfe, der führende Kopf jeweils, wird ausgesucht. Die sind auch alle namentlich benannt. Unter anderem auch eben ein Josua, der noch anders heißt, bevor er da berufen wird. Und Mose nennt ihn dann einfach um, noch in Josua. Und Kaleb, das ist vom Stamm Juda und vom Stamm Ephraim die beiden Anführer. Und die anderen 10 auch. Also 12 Anführer. Und diese 12 Anführer schickt Mose jetzt in dieses Land, das sie einnehmen sollen, um das zu erkunden. Und sie sind 40 Jahre in diesem Land unterwegs. Jahre, warum widerspricht mir niemand? 40 Tage, nicht 40 Jahre. 40 Jahre sind sie dann nachher in der Wüste unterwegs, aber da greife ich mir jetzt vor. Also 40 Tage nehmen sie sich Zeit, hier diese Lage zu erkunden und kommen dann zurück mit einem Bericht von dem, was sie gesehen haben. Und sie geben folgenden Bericht ab. Sie sagen zu Mose: Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Also Auftrag accomplished. Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht. Es fließt von Milch und Honig. Und die haben auch noch so ein paar Früchte mitgebracht. Als Beweis, dass man sich das überhaupt vorstellen konnte, weil sie sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen konnten. Und sie dachten, das wird mir sowieso niemand glauben. Du hattest also recht, sagen die. Die 10. 10 von 12 reden jetzt gerade. Du hattest recht, Mose. Und dann nimmt das eine ganz schlimme Wendung. Dann sagen sie: Allerdings leben mächtige Völker dort. Das wird schwierig. Und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Und wir haben sogar Anakiter gesehen. Gleich werden wir noch hören, was die Anakiter sind. Wir haben sogar Anakiter gesehen. Und in der Wüste Negev siedeln die Amalekiter, im Gebirge die Hittiter, die Jebusiter und die Amoriter. Außerdem wohnen am Mittelmeer und am Jordan die Kanaaniter. Große Probleme. Und es kommt mir so ein bisschen vor, wie als wir hier vor 10 Jahren begannen und sagten, wir würden gerne eine Gemeinde hier in Amberg aufbauen, in der Oberpfalz aufbauen, die eine positive Ausstrahlung hat in diese Region, die eigentlich sogar ein Standortvorteil ist, weil einige Leute sind sogar hier extra hierher gezogen oder haben sich hierher versetzen lassen und haben gesagt, was mir noch gefehlt hätte, wäre eine lebendige Gemeinde. Voilà, hier ist sie. Also es ist sogar für die Stadt ein Standortvorteil, dass es das christliche Zentrum Amberg gibt. Allerdings hat man mir gesagt, die Oberpfalz, die Stämme der Oberpfalz, das sind harte Nüsse, die lassen sich nicht leicht knacken. Und dann habe ich die Oberpfälzer versucht zu untersuchen. Und du, wenn du anfängst, über die Oberpfälzer zu lesen und über die Geschichte der Oberpfalz, verstehst du, warum Oberpfälzer so sind, wie sie sind. Weil meistens ist es irgendwie immer durchgerauscht. Einmal nach katholisch und dann wieder nach evangelisch und dann war wieder ein neuer Fürst da und dann ist wieder ein anderer Fürst da gewesen. Und die Oberpfälzer haben dann so eine stoische Ruhe entwickelt und haben gesagt, ja, wir können ja eh nichts ändern. Wir halten einfach den Kopf still, das rauscht durch und das ist dann wieder vorbei. Und dann machen wir weiter unser Ding. Daher kommt diese Stoik auch, also diese Unbewegbarkeit der Oberpfälzer, die sich erst bewegen lassen, wenn sie in Bewegung sind. Dann kannst du sie allerdings kaum noch aufhalten, wenn sie mal in Bewegung sind. Steht auch da in diesen Büchern über die Oberpfälzer. Ich habe ja natürlich mit den Stämmen der Oberpfälzer auseinandergesetzt, um zu verstehen, mit wem ich es hier zu tun habe. Weil ich selber bin kein Oberpfälzer, hat man schon gehört wahrscheinlich. Ne? Oh, Offenbarung, so. Also, und außerdem ist die Oberpfalz ein Pastorengrab und ein Gemeindegrab und es geht hier überhaupt gar nichts und es ist absolut unmöglich und es geht, ist natürlich schon schön, also Oberpfalz ist schön und es ist ein schönes Land und es ist wunderbar und wenn du hier Urlaub machen willst, ist ein Paradies, dann musst du eigentlich gar nicht weit wegreisen, sondern du kannst einfach hier Wälder und Seen und wunderbar, es ist schön. Allerdings, es ist schwierig. Oberpfälzer sind auch sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, sich zu engagieren. Ja, weil sie eben einfach mal erstmal abwarten. Nun, ihr habt jetzt 10 Jahre abgewartet, jetzt ist es eigentlich an der Zeit, aufzuhören abzuwarten, weil wie viel Beweis muss man noch bringen als 10 Jahre Fortschritt, 10 Jahre Aufbau, 10 Jahre nach vorne gehen. Und wir kommen auch tatsächlich, und das haben sie mir hat man uns als Familie auch nicht geglaubt, was ihr fahrt von Nürnberg jeden Sonntag hierher, ehrlich. Und dann machen wir seit 10 Jahren. Weil wenn ich das sage, dann mache ich das. Und die Vision, wir wollen so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus führen, das ist unsere Vision, das haben wir von Anfang an gesagt und das machen wir. Das haben wir in den letzten 10 Jahren gemacht. Wir machen nichts anderes. Es ist wenig kompliziert. Es ist einfach nur die Frage, willst du dich dahinter stellen? Willst du sagen, dafür würde sich es lohnen, mich einzusetzen? Das ist die Frage, die du dir auch heute stellen musst. Gegen die Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir, sagen diese 10 Spione. Und dann erzählen sie den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Wir haben das Land durchzogen und wir wissen, wie es dort aussieht. Kam jemand zu mir und sagte, als wir hier, sagten wir haben das auch ein bisschen vorsichtig gemacht, erstmal so nicht ganz so öffentlich, weil wir gedacht haben, zu viel Entmutigung können wir auch kaum vertragen. Ja, und hast du gehört? Und hier ist schon der ein oder andere gestrandet. Es haben schon viele versucht und es ist immer wieder untergegangen. Und es wird bestimmt spätestens nach 10 Jahren wird es untergehen. Es wird untergehen, es wird untergehen, es wird untergehen. Du wirst es sehen, es ist vergebens. Die schlimmsten Geschichten. Wir haben das Land durchzogen. Wir wissen, dort sieht es schlimm aus. Dort herrscht Mord und Totschlag. Und alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Glaubt uns, wir sind hier aus dieser Region, wir haben das alles erlebt. Glaub mir, du wirst es nicht schaffen. Und ich habe schon gesagt, die Anakita, du hast dich gefragt, was sind das für Leute? Das sind Riesen. Riesen, in deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken, so haben wir uns auch gefühlt. Das Wort gefühlt ist hier an dieser Stelle ein echter Schlüssel. Gefühlt, wir haben uns klein gefühlt. Und dieses ist ein Gefühl. Du kannst dich auch groß fühlen. Du musst dich nicht klein fühlen. Du kannst dich auch wichtig fühlen. Du musst dich nicht unwichtig fühlen. Sie aber haben sich entschieden, angesichts dieser Riesen, sich wie Hausschrecken zu fühlen, klein und unbedeutend und absolut unfähig. Und das führt dazu, dass das ganze Volk aufsteht und beginnt rumzuheulen. Die heulen den ganzen Nachmittag und den ganzen Abend. Und dann rotten die sich zusammen und sagen, also Mose muss weg. Wir müssen uns einen anderen Anführer wählen. Und wir wollen nicht in dieses Land, um Gottes Willen, wir wollen nicht, dass unsere Familien umgebracht werden, unsere Frauen, unsere Kinder. Wir wollen nicht, wir wollen zurück nach Ägypten. Führ uns zurück in die Gefangenschaft. In die Gefangenschaft, in der Gefangenschaft zu sterben, ist besser als zu kämpfen und neues Land einzunehmen. In der Gefangenschaft, da wissen wir wenigstens, wie viele Steine wir täglich machen müssen, da wissen wir wenigstens, wie viel Fleisch wir kriegen, da wissen wir wenigstens, was jeden Monat aufs Konto kommt. Das ist mir lieber, als irgendwie etwas zu unternehmen und zu sagen, hey, so kann es doch nicht bleiben, wir müssen doch was machen, wir müssen uns doch engagieren, wir müssen doch aufstehen, wir müssen doch etwas nach vorne bringen, wir können doch nicht dem zusehen, dass das alles hier runterrutscht und alle in Depressionen versinken. Einschließlich der großen Kirchen, die sich eine Idee nach der anderen ausdenken und nicht zurückkommen zu dem, was sie eigentlich ausmacht, nämlich das Evangelium zu predigen und den Leuten Hoffnung zu geben und Richtung zu geben. Die reden über alles Mögliche. Und du denkst fast, der Parteitag, was sage ich schon, der Kirchentag ist ein grüner Parteitag. Denkst du fast. Ne, weil sie einfach nur über Politik reden und nicht darüber, worum es geht und was ihre Kernkompetenz ist. Und da kannst du doch nicht sagen, okay, ich habe ja meinen Glauben und ich mache mein kleines Ding und ich habe schon das Ticket in den Himmel gebucht und irgendwie kommen wir da schon durch und so weiter. Oder du sagst, nein. Das ist nicht das, was Jesus gesagt hat. Das ist auch nicht das, was der Auftrag ist. Wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen, hat Jesus gesagt, geh hin. Jedes Land, wo du deinen Fuß drauf stellst, das habe ich dir gegeben. Es ist eine Verheißung da. Und das, was wir hier seit 10 Jahren machen, ist verheißungsbasiert. Das ist nicht einfach nur eine Idee gewesen, die ich gehabt habe. Das wäre das allerletzte gewesen, was mir eingefallen ist. Selbst wenn ich hohes Fieber gehabt hätte, wäre mir das niemals im Traum eingefallen, in Amberg eine Gemeinde zu machen. Niemals. Niemals. Das war überhaupt gar nicht auf meinem Radar. Ich bin in Reichenschwand aufgewachsen und Reichenschwand war so das Hersbruck, da bin ich zur Schule gegangen. Und dann kamen noch aus Hohenstadt irgendwelche Schüler. Und wenn du die B14 da fährst, habe ich schon mal erzählt, dann macht die so eine Biegung unter der Bahnstrecke durch. Und da war für mich das Ende der Welt. Als Georg und Marianne Taubmann uns einluden und gesagt haben, wir müssen mal mit euch reden, habe ich nicht mal geglaubt, dass ich mit dem Auto sinnvoll nach Sulzbach-Rosenberg fahren kann, sondern ich dachte, ich muss mit dem Zug fahren, weil es sonst keinen Weg dahin gibt. Das war meine Perspektive, verstehst du? Ich war an der Bahnstrecke gesessen, wo die Dampflokomotiven noch vorbeigefahren sind, wo sie das Erz runtergefahren, hochgefahren und die Kohle und so weiter, das wurde alles da an Reichenschwand vorbei, hoch und runter transportiert. Du hast irgendwie gedacht, da ist irgendwo ein Drache und da braucht ganz viel Kohle. Also, verstehst du, das war meine Perspektive. Meine Perspektive war nicht, juhu, das ist genau das, was wir tun sollten. Und dann hat Gott gesagt, doch, eins zum anderen. Ich will was tun, etwas ganz, was völlig Verrücktes. Es ist zugegeben auch völlig verrückt. Es ist völlig verrückt. Ich will was völlig Verrücktes tun. Ich will euch ein Land geben, das ihr besitzen sollt. Ich will euch einen Auftrag geben, eine Ausstrahlung zu sein. Aber diese 10 Leute, die da das erkundet haben, das sind ja keine Doofen gewesen, das sind Erkundige gewesen, das waren Führer, das waren Ministerpräsidenten. Und die sind da hingegangen und haben das mit eigenen Augen gesehen und haben gesagt, es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Und jetzt heulen die rum und wollen zurück nach Ägypten und wollen sich einen neuen Anführer und haben schon Steine in der Hand und wollen den Mose umbringen. Verstehst du, wo das hinführt, Entmutigung, wo das hinführt? Und ich wünschte, es würde mal wieder Geschichte gelehrt, dann würden alle diese Leute, die Entscheidungen treffen, wissen, wo was hinführt, weil es wiederholt sich alles, die Geschichte, du kannst es eigentlich wissen. Wenn du Geschichte kennst, wenn du weißt, was passiert, wie Menschen reagieren. Es ist einfach, du brauchst, okay, wenn du sagst, Geschichte geht mir auf die Nerven, dann lies einfach die Bibel. Es ist immer dasselbe, es ist immer dasselbe, immer dasselbe. Und Entmutigung und Depression ist der Nährboden. Und Ermutigung und Glaube und Jesus nachfolgen ist die Medizin. Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, zerrissen, entsetzt ihre Gewänder. Die waren natürlich jetzt völlig schockiert. Und die haben ihrem Schock Ausdruck verliehen, indem sie ihre Klamotten zerrissen haben. Das war damals so die Reaktion, die man an den Tag legte, wenn man völlig mit den Nerven runter war, wenn man völlig entsetzt war. Also als Herodes hörte, dass da der König der Juden, dann haben sich alle entsetzt und haben ihre Klamotten zerrissen. Und immer wieder werden Klamotten zerrissen. Und jetzt, ich meine, ich ist immer so visuell, ne? Ich stelle mir das jetzt vor, da stehen sie jetzt in der Unterhose, weil ihre Klamotten sind ja jetzt zerrissen, stehen sie da in der Unterhose und riefen den Israeliten zu, das Land, das wir erkundet haben, ist sehr gut. Wir können es schaffen, wir können es schaffen, wir müssen nur hingehen. Gott ist mit uns, Gott hat es uns zugesagt, wir können es schaffen, wenn wir einfach nur gehen würden, wenn wir einfach nur das tun würden, was Gott uns sagt. Und dort gibt es alles im Überfluss. Und du fragst dich, was muss ich denn tun? Und das wäre schön, wenn du dich das fragen würdest, wenn du einfach jetzt mal auch für dich aus der Reserve 2024 raustrittst und sagst, okay, wie lange will ich jetzt noch zuschauen? Wie lange will ich dem Ganzen noch misstrauen? Oder wann will ich denn jetzt mich persönlich einsetzen? Und wenn du sagst, ich bin mit meiner Arbeit derart belastet, ich habe so viel zu tun, in meiner Welt ist es so, entweder du hast Zeit oder du hast Geld. That sink in. Wenn du keine Zeit hast, dann hast du in der Regel Geld. Und dann könntest du vielleicht etwas großzügiger sein und uns in die Lage versetzen, Dinge zu tun, die wir bisher nicht tun können, weil wir einfach limitiert sind. Ich will nicht sagen, dass wir nicht genug haben. Wir haben genug, um das zu tun, was wir jetzt hier tun. Natürlich immer vorausgesetzt, dass wir das alles ehrenamtlich machen, was wir seit 10 Jahren ehrenamtlich machen. Keine Gehälter, gar nichts. Aber die nächsten 10 Jahre, wie soll das weitergehen? Die nächsten 10 Jahre, wie wollen wir uns engagieren? Die nächsten 10 Jahre, was willst du machen? Überleg mal, wie alt du bist in 10 Jahren. Ich bin in 10 Jahren 73. Hoffentlich genauso frisch wie jetzt. Es gibt ja ganz schöne Beispiele hier von Menschen, die schon älter sind als 73 und immer noch topfrisch sind. Aber überleg einfach mal für dich, wir sind immer noch ganz am Anfang. Und wenn der Herr Gefallen an uns hat, und das ist keine Frage, der Herr hat Gefallen an uns, er hat es uns gesagt, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Hat der Herr Gefallen an dir? Hat der Herr Gefallen an Israel? Er hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn, ich führe dich heraus aus der Gefangenschaft, ich bringe dich durch das Rote Meer, ich bringe dich durch die Wüste, ich versorge dich, ich bin bei dir, meine Herrlichkeit geht vor dir her, nachts beschütze ich dich mit meiner Feuersäule. Das war damals der Fall und das Bild dieser Befreiung aus Ägypten ist letztlich ein Vorbild der Befreiung, mit der Jesus uns befreit hat. Hat Gott Gefallen an dir? Jesus, Johannes sagt, Gott hat die Welt, dich so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit du, wenn du an ihn glaubst, ewiges Leben hast. Hat Gott Gefallen an dir? Hat Gott Gefallen an uns? Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Und ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir müssen keine Angst haben vor niemandem. Wir müssen keine Angst haben vor niemandem. Vor niemandem. Auch wenn wir aufstehen und sagen, ist das wirklich sinnvoll, auf dem Weihnachtsmarkt die Schlossteufel auftreten zu lassen? Ist das genau das, was wir jetzt brauchen in Amberg Weihnachten am 17. Dezember? Warum regt sich da niemand auf? Wie kann das sein, dass dort Teufel auftreten? Fürchterlich. Wie kann das sein? Nehmen wir einfach so hin, ja, ist halt so, huiala, ist halt so. Ja, kann man natürlich machen, aber man kann natürlich auch sagen, nee, das wollen wir gar nicht haben, das ist furchtbar, es ist entsetzlich, das ist abstoßend. Lehnt euch nicht gegen Gott auf, ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten, der Herr ist auf unserer Seite. Wisst ihr, das Problem an der Stelle ist, dass wir faul sind im Denken. Ich bin faul im Denken, du bist faul im Denken. Du denkst einfach nicht genug nach. Du denkst nicht von heute bis morgen. Du lebst einfach so weiter. Und weil du nicht nachdenkst, sind die Dinge so, wie sie sind, weil du es auch nicht zu Ende denkst. Letztens saß ich wieder in einem Trauerhaus und dann sagte mir die Witwe, ja, ich glaube, es gibt was Größeres. Da kriege ich schon so richtig einen Würgereiz, wenn jemand mir sowas sagt, weil ich mir denke, was für ein religiöser Mist. Es gibt was Größeres. Das glaube ich. Ja, aber hast du das zu Ende gedacht? Wirklich? Glaubst du das wirklich? Hast du das zu Ende gedacht? Was würde das denn bedeuten, wenn du das wirklich glauben würdest? Wenn das wirklich so wäre. Hast du überhaupt nicht nachgedacht? Du plapperst doch irgendwas nach. Und unser Gehirn tut sich schwer damit, nicht vorhandene und nicht verfügbare Informationen zu berücksichtigen. Das ist das Problem. Das Problem ist, dass wir das, was wir sehen, für wirklich halten. Und die Informationen, die wir noch nicht haben, einfach nicht überlegen, dass wir das vielleicht noch bräuchten. Dass wir vielleicht noch etwas mehr Informationen bräuchten, um ein klares Bild zu bekommen. Und wir überschätzen dann unsere Entscheidungsfindung. Wir überschätzen die. Wenn wir hören, dass die Sterblichkeit bei 0,1% liegt, dann kriegen wir die Krise. Und denken sie um uns, um Gottes Willen. Wenn du aber hörst, die Überlebenswahrscheinlichkeit liegt bei 99,9%, dann denkst du dir, oh wunderbar. Und das ist genau dieselbe Information. Ist genau dieselbe Information. Das eine Mal löst es bei dir Angst aus und das andere Mal löst es bei dir Freude aus. 99,9%. Das ist doch schon mal eine Ansage. Dass es nicht hundertprozentig sein kann, das verstehe ich. Das Problem ist, dass wir nicht nachdenken, auch nicht zu Ende denken, auch nicht mal uns hinsetzen und sagen, okay, was heißt das jetzt 2014, 2024, CZA, was heißt das in den nächsten 5 Jahren, wo geht das hin, wo will ich dort sein, wie will ich mich entwickeln, wo will ich dann in dieser Zeit sein, wo will ich mich einbringen, welche Kompetenzen will ich aufbauen, welche Rolle will ich spielen in dieser Vision, so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus zu führen und der nächsten Generation von der Liebe Gottes zu erzählen, die abgehängt wird. Die nächste Generation weiß gar nichts mehr am Ende des Tages. Sie wissen nicht mal mehr, was eine Bibel ist. Sie wissen nicht mal mehr, was das Vaterunser ist. Sie wissen überhaupt die grundlegendsten Dinge nicht. Weil sie mit Blümchenreden abgespeist werden, weil die Leute, die sie eigentlich unterrichten sollen, auch nichts mehr wissen und nichts mehr glauben. Wie gefährlich das ist, will ich mal noch kurz an einem Beispiel deutlich machen. Auf dem Bahnhofsvorplatz steht eine Gruppe junger nordafrikanischer Männer. Julia beschleicht ein mulmiges Gefühl. Dann denkst du dir, ich weiß nicht, was du jetzt gerade denkst, habe ich schon immer gewusst, ja, Nürnberg, der Hauptbahnhof, super gefährlich. Und es sind genau die, die wir immer im Verdacht haben, die gefährlich sind. Und die arme Julia, gleich wird sie geschlagen, vergewaltigt, keine Ahnung, was du jetzt, Silvesternacht, Köln, keine Ahnung, was du jetzt im Kopf hast. Und auf dieser Basis der Informationen regen wir uns auf. Und dann denkst du dir, okay, vielleicht habe ich noch gar nicht alles erfahren, was ich erfahren müsste, um eine qualifizierte Entscheidung zu treffen. Jetzt ergänze ich mal diese zwei Sätze mit noch mehr Informationen und du kriegst gleich ein völlig anderes Bild. Auf dem Bahnhofsvorplatz von Marrakesch steht eine Gruppe junger nordafrikanischer Männer. Ja, wenn du da in den Urlaub hinfährst, ist das unausweichlich. In Marrakesch stehen nordafrikanische Männer am Bahnhof. Julia beschleicht ein mulmiges Gefühl, ihre Mutter hat sich seit Tagen nicht gemeldet, was unüblich für sie ist. So, jetzt brauchst du schon gar nicht mehr demonstrieren. Können Sie einmal sagen, oh, es tut mir leid für die Julia. Hoffentlich meldet sich die Mutter bald. Letztendlich hatte ich eine Entscheidung zu treffen und habe zwei Ärzte gesprochen. Der eine Arzt sagt, ja, machen wir. Und der andere Arzt sagt, ich brauche noch mehr Informationen. Der eine Arzt sagt, auf der Basis der Informationen, die ich habe, treffe ich diese Entscheidung. Und der andere Arzt sagt, auf dieser Basis der Informationen kann ich noch keine Entscheidung treffen. Ich brauche noch mehr Informationen. Bringen Sie mir noch mehr Informationen. Und dann habe ich mehr Informationen gebracht und dann hat dieser andere Arzt gesagt, auf keinen Fall. Und habe ich mir gedacht, gibt's das? Zwei Ärzte, die heute leben, kommen zu zwei völlig gegensätzlichen Entscheidungen. Warum? Weil der eine nicht faul war im Denken und gesagt hat, ich brauche noch mehr Informationen, auf der Basis kann ich keine Entscheidung treffen, ich weiß es nicht. Frage dich, wenn du jetzt in die nächsten Wochen gehst, was weiß ich in diesem Moment über den geschilderten Sachverhalt in diesem Moment und was müsste ich noch wissen, um die Frage vernünftig beantworten zu können? Was müsste ich noch wissen? Und deswegen heißt diese Predigt auch, was müsste ich noch wissen? Was müsste ich noch wissen? Was hat Gott gesagt? Wie war er in der Vergangenheit zu mir? Was musst du noch in den Blick nehmen, um diese Entscheidung zu treffen? Was auch immer es für eine Entscheidung ist. Und wenn du kein Christ bist und nicht Jesus nachfolgst, ist es trotzdem hilfreich. Diese beiden Ärzte waren auch, der eine war, hat sich dann als Christ geoutet, der die gute Entscheidung getroffen hat. Aber da habe ich mir gedacht, ja genau, das ist der Punkt. Glaube aber ist ein Feststehen in dem, was man erhofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und wisst ihr, was ich sehe? Also nicht sehe, aber vor meinem inneren Auge sehe. Ich sehe, wie Menschen anfangen, Jesus nachzufolgen. Ich sehe, dass diese Vision, für die du dich vielleicht mit einsetzen möchtest, dass so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus kommen, dass so viele wie Menschen wie möglich Hoffnung bekommen für ihr Leben, dass so viele Menschen wie möglich sich ausrichten nach Jesus, nach Gott und beginnen, ihm nachzufolgen. Was für ein Segen wäre das, wenn du dich an der Stelle, wo du sagst, da möchte ich mich einbringen, mit einbringen würdest. Was wäre das für ein Schub, wenn du 2024 sagst, jetzt ist die Zeit, nach 10 Jahren ist die Zeit, jetzt mache ich auch mit. Was musst du noch wissen? Wir stehen jetzt auf und singen ein letztes Lied und nimm diese Frage mit in diese Woche und lass dich bewegen und steh auf. Steh auf auch jetzt.